Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute zu Gast der wunderbare Daniel von Lost Levels, wo ihr diese Folge vielleicht jetzt auch hört. Guten Morgen, Daniel.
Hallo.
Du bist Daniel, du schreibst über Spiele. Wir kennen uns natürlich noch aus Super-Level-Zeiten. Du bist ja in letzter Zeit auch öfter mal hier zu Gast, wenn es um Pixel geht. Und schreibst und leitest oder mit anderen zusammen jetzt auch das wunderbare neue Indie-Blog LostLevels.de. Und dieses Spiel ist ja quasi wie gemacht für uns beide, über das wir heute reden, oder?
Ja, absolut, absolut. Das ist schon ein frühes ein weiteres frühes Indie-Highlight des Jahres, so kann man, denke ich, schon sagen.
Ja, jetzt kommt der Indie-Hyper hier wieder.
Indie kann man streichen, also ich würde schon sagen, es ist ein Highlight einfach des Jahres.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich habe dieses Spiel so intensiv jetzt auch die letzten Tage gespielt und ich bin mir relativ sicher, dass wir, also es ist Ende Februar, jetzt Anfang März, und ich bin mir jetzt schon relativ sicher, dass das in der Jahresendfolge bei mir unter Garantie auftauchen wird, dieses Spiel, weil ich regelrecht verliebt bin in dieses Spiel. So, über was reden wir denn überhaupt hier eigentlich, wenn wir hier schon so rumhypen? Die Rede ist von Into the Breach, das neue Spiel der FTL-Macher. Und wer damals dachte, als FTL Faster Than Light rauskam, dass es sich dabei um ein One-Hit-Wonder handelt und glückliche Fügungen dafür gesorgt haben, dass ein fantastisches Debütspiel entstanden ist, der wird eines Besseren belehrt, denn Into the Breach, das zweite Spiel dieses Studios Subset Games, heißen die, glaube ich, gell?
Genau, Subset, genau.
Ist tatsächlich noch besser geworden, meiner Meinung nach, und wieder ein absoluter Überflieger. Ja. Also, ist echt unfassbar, was die auf die Beine gestellt haben in so kurzer Zeit.
Ja, würde ich absolut. Also, es ist auch eine ähnliche Wirkung, die ich um mich rum jetzt schon so feststelle, wie bei FTL. Das war, wann kam das raus? 2012, so als dieser ganze große Indie-Boom, sage ich mal, losging. Und das war auch so ein Spiel, das alle irgendwie in meiner Steam-Freundesliste haben und ewige Stunden gespielt haben, weil das einfach so ein Spiel war, das irgendwie alle gepackt hat. Und das bei Into the Breach jetzt wieder das Gleiche. Wenn ich irgendwie Twitter aufmache seit dem Release irgendwie, schreiben alle über das Spiel irgendwie meine diese Activity-Liste, die man bei Steam sehen kann, ist auch, haben irgendwie 20 Leute in meiner Freundesliste dieses Spiel gekauft am Release-Tag sofort. Es ist, spricht wieder irgendwie alle an und holt irgendwie alle ab und alle sind total eingesaugt.
Dann lass uns doch mal erklären, was die Faszination dieses Spiels ausmacht. Fangen wir doch mal ganz vorne an. FTL war ja so ein Science-Fiction-Raumschiff-Spiel, bei dem man ins All geflogen ist und bestach vor allem eben auch durch diese Roguelike-Elemente, dass man eben losfliegt und sobald man eben verliert, muss man wieder komplett von vorne starten und schaltet sich aber dann durch gewisse Dinge auch neue Sachen frei, um andere Schiffe zu haben und so weiter. Und dieses Grundkonzept übernimmt Into the Breach auch. Also bei Into the Breach hast du zwar eine andere Art von Genre, würde ich sagen. Also es ist ein Rundenstrategiespiel auf einem 8x8 großen Feld. Man schaut mit so einer isometrischen Sicht von oben drauf. Man zieht mit drei Mech-Einheiten in den Krieg gegen eine Alien-Invasion, würde ich jetzt mal so sagen. Aber auch diese FTL-Elemente sind drin. Wenn du stirbst, dann stirbst du. Dann ist deine komplette Kampagne vorbei. Du fängst von vorne an, aber trotzdem hat man immer beständig das Gefühl, eine Progression zu haben, oder? Das ist das Faszinierendste daran, dass es gar nicht so stört, wenn man dann verliert.
Genau. Es ist, man schaltet halt auch bei jeder Niederlage. Und wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, irgendwie ein neuer Pilot oder ein neuer Mech, den man irgendwie freischaltet oder ein neues Level, das man danach wieder direkt anspringen kann. Und auch wenn man wieder am Anfang der Kampagne beginnt, nach jedem Game Over, was irgendwie Dutzende, wenn nicht hunderte Male passiert, hat man jedes Mal ein bisschen was man an der Startsituation verändern kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, damit das so gut funktioniert, ja, dieses ewige Wiederholen des Kampfes.
Ja, und vor allem der Lernfaktor. Also so ein komplettes Durchspielen dauert, es gibt vier Inseln, bei denen man jeweils so eine Reihe von Missionen machen muss. Und ab der zweiten Insel, die du geklärt hast, kannst du quasi in die finale Mission springen. Und ich sage jetzt mal, mit zwei Inseln zu säubern von den Aliens und dann in die letzte Mission zu gehen, wenn du das schaffst, das kannst du unterhalb 30 Minuten komplett durchspielen quasi. Wenn du alle vier Inseln machst, dauert es natürlich ein bisschen länger, aber so, ich schätze mal, so eine Stunde oder sowas braucht man, wenn man eben, je nachdem, wie lange man überlegt pro Runde und so weiter, ist also ein kompletter Durchgang. Und man kann auch jederzeit diese einzelnen Missionen, die dauern maximal 10 bis 15 Minuten. Also das ist auch ein ganz, ganz wunderbares Spiel, um das mal so zwischendurch eine Runde zu machen. Zumindest nimmt man sich vor, man spielt nur eine Runde und sitzt dann auch wieder irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde dran. Momentan gibt es dieses Spiel nur für den PC, aber FTL kam später auch für Tablets und Smartphones und ich bin mir relativ sicher, dass die auch schon an den Portierungen arbeiten, dass die geplant sind, auch wenn die noch nicht angekündigt sind, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn dieses Spiel für Tablets oder Smartphones rauskommt, dann müssen wir, glaube ich, unsere Geräte verstecken, spätestens bei der Switch, genau, werde ich drüber nachdenken, die verkaufen zu müssen, weil dann kriege ich, glaube ich, wirklich gar nichts mehr gebacken und werde auch keinen Podcast mehr hinkriegen jeden Tag, außer ich rede nur noch über dieses Spiel.
Ja, dieser Smartphone-Vergleich ist sehr, sehr passend, weil es wirklich dieses Format ja quasi hat, weil eine Insel sind, glaube ich, 5 oder 6 Missionen mit dem jeweiligen Endkampf und wie gesagt, die sind halt wirklich, wirklich kurz. Die haben alle auch tatsächlich ein festes Zeitlimit, also man kann auch gar nicht
ewig
so viel Zeit mit einer Mission verbringen. Man hat immer 5 Runden, die man im Endeffekt überleben muss gegen die immer nachrückenden Gegner. Die werden also immer mehr, wenn man die nicht stetig umbringt. Und nach 5 Runden ziehen die sich einfach zurück. Oder man hat halt nach 5 Runden alle besiegt und dann ist es quasi ein perfekter Sieg. Aber es ist quasi so ein Timer, den man nur überstehen muss. Und ja, dadurch spielt sich's wirklich, wirklich so am Stück weg. So eine kleine Runde. Und wenn man sowohl ein Sieg als auch eine Niederlage motivieren einfach weiter nochmal zu probieren, weil wenn man verliert und wieder von vorne anfängt, dann denkt man sich, na gut, diesmal mache ich es besser. Und wenn man dann aber gewonnen hat und gerade noch irgendwie einen perfekten Sieg irgendwie rausgeholt hat oder auch nur ganz knapp gewonnen hat, denkt man sich, hat man so einen Motivationsschub, dass man jetzt gleich, na komm, den nächsten Level schaffe ich jetzt auch noch.
Genau. Und noch dazu kommt, dass innerhalb der Kampagne man ständig irgendwelche Sachen freischaltet, man bekommt neue Waffen, man hat so kleine Timepods, die man retten kann, da sind dann, keine Ahnung, zum Beispiel eine neue Elektropeitsche drin, die man dem Mech ausrüsten kann oder eine neue Rakete, die irgendwie alle auf dem Feld anvisiert, aber nur einmal genutzt werden kann, irgendwelche Heilungssachen. Also es ist unglaublich motivierend, weil wahnsinnig viel in diesem Spiel drinsteckt und nach einer kompletten Insel hat man immer Punkte, also Reputation, die man eben verdient hat durch Bonusziele, die man innerhalb der Kampagne erreicht, kann man zwischen den Inseln seine Mechs ausrüsten. Ist auch sehr notwendig, weil das Spiel wird kontinuierlich schwerer. Je nachdem, wie viele Inseln du säuberst, wird es immer ein bisschen schwerer. Es gibt grundsätzlichen Schwierigkeitsgrad, easy, normal und hart, aber trotzdem wird es insgesamt innerhalb dieser Schwierigkeitsgrade auch schwerer, je weiter du eben vordringst. Und das ist wahnsinnig wichtig und auch unglaublich motivierend, weil sich jedes Squad, was du übergreifend dann auch freischalten kannst, die immer aus 3 Mech-Einheiten bestehen, die spielen sich komplett unterschiedlich. Also man spielt dieses Spiel so die erste Stunde, die ersten 2 Durchläufe und dann merkt man, oh, ich kann ja hier neue Einheiten freischalten und die funktionieren komplett anders. Also während die Basiseinheit zum Beispiel eben einfach einer Faust, so typisch Transformer-mäßig, einfach mal ordentlich draufhaut und irgendwie 2 Schaden macht, hast du nachher auch so Einheitenkombinationen, die andere Gegner nur irgendwie rumschubsen können zum Beispiel, die dann nur Passivschaden bekommen, wenn sie irgendwie in Hindernisse stoßen. Oder du hast Einheiten, die Giftschaden austeilen, wo dann eher der Schaden halt indirekt und über längeren Zeitraum passiert. Und. Du hast Elektropeitschen, die dann erst richtig Schaden machen, wenn viele Gegner aneinander stehen. Also das Spiel öffnet sich von Spielstunde zu Spielstunde immer mehr und man hat immer mehr taktische Möglichkeiten und das ist ein so gutes Game Design, das hat es mich wirklich umgehauen.
Wir sind jetzt beide ungefähr, glaube ich, so 20 Stunden drin und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich entdecke immer noch nach 20 Stunden jede Runde irgendeine neue Taktik, irgendeine neue Kombination aus verschiedenen Waffen und Fähigkeiten und das ist wirklich, wirklich, wie du es gerade schon beschrieben hast, das Spiel ist ja super simpel vom Grundprinzip. Man hat diese 8x8 Felder und dann kann man die Einheiten bewegen und eine Aktion ausführen lassen und die Gegner machen dann das Gleiche und das ist im Endeffekt das Grundprinzip, aber das Spiel layert dann so viele weitere Sachen drauf, wie halt verschiedene Waffen miteinander funktionieren. Zum Beispiel gibt es einige Einheiten hinterlassen eine Rauchwolke, einen Schuss abfeuern, dass dann hinter denen entsteht so eine Abgaswolke. Und dann gibt es eine andere Einheit, die hat dann irgendwie diese passive Fähigkeit, dass alle Wolken auf der Map Blitzwolken oder Gewitterwolken sind und Schaden machen. Und wenn man die beiden Einheiten halt zusammen hat, dann ergibt sich daraus irgendwie eine ganz neue Spielweise, weil man dann versucht, alles mit Wolken einzudecken. Da gibt's, und ich glaube, da merkt man auch, wie lange dieses Spiel in Entwicklung war, weil wirklich ganz viele von diesen einzelnen Waffen oder Einheiten oder sonst wie Mechaniken total interessant zusammenspielen. Und es ist nicht so, dass es so 3-4 überlegte Kombinationen gibt, die gut funktionieren, sondern also es kommt mir endlos vor, die Möglichkeiten. Weil es war 4 Jahre in der Entwicklung tatsächlich, wie gesagt, 2014 schon. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Grundidee schon früh stand und dass der Rest dann sehr viel Balancing war und neue Ideen reinbringen und einfach diese Grundidee erweitern. Und das macht dieses Spiel unfassbar abwechslungsreich, wirklich. Obwohl es nur diese kleinen Level sind.
Aber das Geniale ist wirklich daran, dass sie es geschafft haben, diese Ideen einzubringen, aber das alles trotzdem so minimalistisch trotzdem daherkommt, dass das Spiel nie überladen wirkt. Ganz im Gegenteil. Also das, was Indie-Teams ja besonders gut können, ist, was FTL ja auch bewiesen hat, was so Spiele wie, keine Ahnung, Cardcrawl oder sowas ja auch gezeigt haben, eine ganz, ganz einfache, simple Idee, Spelunky und solche Geschichten, ja, eine ganz einfache Idee, aber viel reinzupacken, was deine Möglichkeiten betrifft. Also es gibt ja auch die Indie-Spiele, die sich halt einfach, die noch eine Idee und noch eine Idee, und du hast immer so das Gefühl so, es ist alles nicht so richtig ausgearbeitet, ja, und die hätten sich doch mal lieber auf eine Sache konzentrieren müssen, und genau das passiert hier. Es ist unglaublich einfach zu steuern, du kannst einfach nur sagen, diese Einheit geht dahin und feuert und macht ihre Attacke. Die Einheit geht dahin und du hast nur 3 Einheiten, du hast nur 8 auf 8 Felder und die Missionen sind auch nicht prozedural generiert, sondern du hast immer die gleichen 4 Inseln mit den immer gleichen Missionen. Aber dadurch kommt so eine unglaubliche Stärke in dieses Spiel, weil du dieses Grundset einfach wahnsinnig schnell begriffen hast, wie die Steuerung funktioniert. Das ist alles super simpel. Und dann hast du diese spielerische Tiefe, die sich dann so nach und nach öffnet. Und das, finde ich, ist ihnen so dermaßen gelungen. Das ist ein Paradebeispiel der Spieleentwicklung, meiner Meinung nach.
Ja, es ist wirklich beeindruckend gut designt, weil ich habe auch noch keine Waffe oder so gefunden oder keine Einheit getroffen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie unfair oder das ist irgendwie overpowered oder das macht das Spiel kaputt oder halt so eine Einheit, wo man, also in vielen Strategiespielen geht's mir so, dass ich irgendwann hast du einen Stil, den spielst du. Du machst immer diese eine Taktik. Du baust diese 5 Einheiten und mit denen spielst du dann alles durch. Und das habe ich hier wirklich, wirklich gar nicht. Ich bin wirklich jede Runde, kriege ich eine neue Idee und versuche dann mein Team umzubauen oder probiere mal eine andere Waffe zu kaufen. Und das ermutigen sie ja auch ganz, ganz clever, weil die Waffen, die man sich zwischen den Inseln ja kaufen kann, das ist ja mal zufällig, was im Shop verfügbar ist. Also kann man sich auch gar nicht.
Man kann sich gar nicht darauf einstellen, dass man eine bestimmte Waffe bekommt. Genau.
Genau.
Und was vor allem auch clever ist, man kennt es ja von den Konsolen, von der Xbox und so weiter, dieses Achievement-System. Das kann ja durchaus auch mal dazu führen. Also ich kenne das zum Beispiel in GTA. Hatte ich irgendwann mal so ein Achievement gesehen, schaffe es mit einem Auto 5 Überschläge zu machen. Ja, ist im Spiel völlig nutzlos, braucht man nie, aber ich hatte dann irgendwie die Motivation, das hinzubekommen und habe dann irgendwie eine Stunde Spaß dabei gehabt, dieses Achievement zu knacken. Und aber so meistens reizen mich so Achievements. Also gerade bei Steam oder bei GOG schaue ich irgendwie nie, was es da für Achievements gibt. Das ist mir da relativ egal. Ja. Hier sind die so dermaßen clever in das Spiel eingebunden. Und das, was wir gerade angesprochen haben, man hat keine feste Strategie und man hat nicht so diese Power-Einheiten, die man dann immer nutzt. Das ist hier so gut verwoben mit dem Achievement-System, weil es gibt insgesamt eben 10 Squads, die jeweils aus 3 neuen Einheiten bestehen, die man freischalten kann. Und dazu braucht man Münzen. Und diese Münzen bekommt man durch das Freischalten von Achievements, die eben in-game zu sehen sind. Also du hast eine Reihe von allgemeinen Achievements, wie zum Beispiel schaffe das Spiel im einfachsten Schwierigkeitsgrad im mittleren und im hart durch oder erledige das Spiel mit 2 Inseln, mit 3 Inseln, mit 4 Inseln. Ja, so Standardsachen. Und jede Squad hat auch nochmal 3 eigene Achievements, die Squad-spezifisch sind. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Eiseinheit-Squad hast, dann kann da ein Achievement sein, friere 4 Einheiten innerhalb einer Runde ein oder sowas. Oder feuere deine Eiskanone 3-mal innerhalb einer Runde ab und solche Geschichten. Und dadurch hat man auch die Motivation, eben neue Squads auszuprobieren, Einerseits, weil man dann komplett neues Spielprinzip hat, aber eben auch dadurch wieder drei neue Achievements bekommt, die man wiederum braucht, um neue Squads freizuschalten. Also unglaublich motivierend. Das hat mich total gekickt und total gefesselt, auf diese Achievement-Jagd dann zu gehen und da neue Münzen freizuschalten, weil ich natürlich alle 10 Squads ausprobieren will und haben will in diesem Spiel, weil dann kann ich nämlich auch die Squads mischen. Ja. Man kann sich dann auch eigene Squads noch zusammenstellen. Unfassbar. Also das hat mich total gekickt. Ich war total süchtig, diese Achievements freizuschalten.
Das ist wirklich super, super smart. Ich wünschte, mehr Spiele würden das machen. Mir fällt wirklich nur so eine ganz kleine Handvoll Spielen ein. Die Wolfenstein-Spiele fallen mir mal ein, die ihr Level-Up-System ja auch über, über die Achievements, die nicht in-game, die, was sind das denn, die Outgame Achievements, also die halt auf.
Ja, aber die sind ja auch in-game zu sehen bei Wolfenstein. So eben, je mehr du was machst, desto besser wirst du darin.
Stimmt, genau. Und ja, das ist super, super clever hier auch. Und das ist alles in diesem, also zum einen ist das Spiel halt so von den Möglichkeiten, den taktischen Möglichkeiten so interessant designt, dass man dauernd was Neues ausprobieren will, aber sie machen auch total viel halt, was einen so ein bisschen dazu drängt, gar nicht zu bequem zu werden. Und diese Achievements sind halt wirklich, wirklich eine dieser Sachen, weil man dann in diese Liste gucken kann und sagen, okay, ich mache jetzt diese Taktik, die ich nie ausprobieren würde, mit den, zum Beispiel mit den Eisblöcken irgendwie. Und mach das irgendwie mal, um mehr freizuspielen. Und das andere, was sie ja machen, ist die Story, in Anführungszeichen, ist ja, dass diese Insektenmonster die Reste der Menschheit auf diesen 4 Inseln überrennen und man halt per Zeitmaschine immer an einen Zeitpunkt zurückreist, wo man noch die Chance hat, das Schlachtglück zu wenden. Und wenn man Game Over hat, dann werden einem halt die überlebenden Piloten dieser Mechs angezeigt, weil die haben alle einen Piloten oder eine Pilotin, die auch Erfahrung sammeln und Skills haben. Und dann kann man einen davon auswählen, den man in der Zeitkapsel mit zurücknimmt zum Start des neuen Spiels. Und das ist auch so eine, finde ich, eine Mechanik, die einen wieder ein bisschen dazu drängt, so eine Entscheidung zu treffen. So, welchen Skill willst du in die nächste Runde mitnehmen? Irgendwie den Piloten, der einen Schutzschild hat oder den, der irgendwie mehr Schaden
und zwischen wem entscheidest du dich, wenn du jetzt irgendwie beide lieb gewonnen hast? Der eine ist im Kampf gestorben, aber die anderen beiden haben ordentlich gelevelt und beide haben irgendwie eine coole Fähigkeit. Man muss dazu sagen, man kann diese Piloten jederzeit, also die Grundklasse der Piloten ist, wenn man sie einmal hat, freigeschaltet. Das heißt, du kannst dir auch wieder einen neuen eben wählen, der dann wieder bei 0 Erfahrung anfängt. Also das ist nicht ganz so schlimm. Aber eben der schon die Erfahrung gesammelt hat, der hat dann auch mehr Movesets zum Beispiel, kann weiterlaufen und so weiter. Also es ist durchaus ein Vorteil, die wieder mitzunehmen. Mhm. Und das Spiel lebt von ganz, ganz, ganz vielen tollen Entscheidungen. Man hat jeder Moment ist darin gut, dass er dich immer vor Entscheidungen stellt, die Konsequenzen haben. Also man hat nie so Leerlauf in diesem Spiel. Man hat immer sowohl in der aktiven Kampfphase ganz viele spannende Entscheidungen, als auch eben dazwischen. Welche Waffen nehme ich mit? Welchen Piloten nehme ich mit? Und das ist, also ich kann gar nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Das ist wirklich ganz selten so der Fall immer noch. Auch gerade, weil wir ja beide jetzt eben auch viele als Spieltester ja auch aktiv Sachen spielen müssen und so. Ja. Bei diesem Spiel ist es so, dass man sich wirklich dabei ertappt, oh fuck, es ist irgendwie 4 Uhr morgens, ich wollte doch eigentlich nur eine Runde spielen und was ist denn jetzt passiert? Und man hat irgendwie 3 Durchgänge und 3 Inseln irgendwie gesäubert, weil man immer denkt, eine Runde noch, eine Runde noch. Also so dieses klassische Civilization, Fluch und Segen.
Genau. An Civilization musste ich nämlich auch total denken. Es gibt dieses wahrscheinlich total totgerittene Zitat von Sid Meier, dass ein Spiel ist eine Reihe interessanter Entscheidungen. Und aber je mehr ich drüber nachdenke, ist es einfach, beschreibt das Into the Breach einfach wirklich perfekt, weil vom ersten Zug in der ersten Runde ist einfach jeder Moment musst du überlegen und es ist eine Herausforderung, irgendwie richtig zu handeln und die beste und cleverste Entscheidung zu treffen. Und es gibt überhaupt nicht, und das kommt, glaube ich, auch durch diese kurze Rundenzeit und durch die sehr aggressiven Gegner, kaum Leerlauf auf. Also sogar bei irgendwie einem Spiel wie XCOM, das jetzt natürlich kein wirklich harter Vergleich, aber sogar bei einem Spiel wie XCOM, das super aufregend ist, gibt's so diese Leerlaufmomente und Into the Breach fühlt sich ein bisschen an wie eine Version von solchen Strategiespielen, wo jeder Millimeter Fett irgendwie abgeschnitten wurde, das wirklich in jedem Moment maximal spannend ist und das ist auch nach 20 Stunden immer noch absolut wahr, dass ich keine Runde hatte, wo ich denke, naja, okay, das gewinne ich jetzt ja oder so, sondern es ist immer dieser Drive da, okay, wie besiege ich jetzt die Gegner oder was ist die beste Lösung, welches Missionsziel rette ich jetzt?
Das ist ein guter Punkt. Das wäre auch so, glaube ich, der einzige Kritikpunkt auf so einem sehr hohen Niveau, der sich diesem Spiel machen könnte, dass es eben im Vergleich zu sowas wie XCOM oder auch Advance Wars oder wie heißt diese Fantasy-Variante? Fire Emblem, genau. Also die ja mechanisch durchaus eben durch diese Rundenstrategie auch so funktionieren. Die genannten Vergleiche sind alle epischer von ihrem Aufbau her, von ihrer Kampagne her, von ihrer Geschichte, ja, so zusammenhängende Missionen. Into the Breach funktioniert da deutlich mechanischer, finde ich. Also jeder Kampf funktioniert so für sich gesehen und diese übergreifende Geschichte, die hat man halt nach dem zweiten, dritten Mal, das ist ja nicht mal eine richtige Geschichte. Das sind irgendwelche No-Name-Piloten, die jetzt auch keine große Persönlichkeit oder so haben. Man baut keine persönliche Bindung zu diesen Figuren auf, wie das bei XCOM und Fire Emblem der Fall ist. Das ist hier schon wirklich sehr viel, ich würde fast sagen, brettspielartiger eigentlich. Also für mich fühlt sich Into the Breach an wie ein Brettspiel. Du hast, glaube ich, den Schachvergleich auch gezogen. Ja. Man ist sehr in der Mechanik drin, aber das ist durchaus positiv. Aber dieses, wenn man das eben so erwartet, hier Science Fiction und Mechs und es hat ja so eine Pacific Rim Atmosphäre, das ist spätestens nach dem ersten, zweiten Durchlauf, ist einem das völlig egal. Ja. Und ich glaube, du hast es so ganz nett gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, wie als guckt man in den Sandkasten und da spielen Spielzeug-Mechs gegen Ameisen irgendwie so, gell? Also, ja.
Ja, genau. Dem fehlt so, also dem, ja, das ist auch ein bisschen mein Kritikpunkt, es fehlt ein bisschen der Flair. Also immer wenn ich an Max vs. Monster denke, bin ich irgendwie bei diesen ganzen abgefahrenen 90er-Anime wie Neon Genesis Evangelion und da ist einfach das Design der sowohl der Maschinen als auch der Monster so viel interessanter und hier sind es wirklich, es sind große Insekten und Roboter und Kampfjets und Panzer. Das ist wirkt ein bisschen ich bin ja uninspiriert schon. Also ich wünschte mir, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Auch diese Hintergrundstory, wo tatsächlich einer der Writer von Fallout New Vegas dabei war, die ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen sich aktiv die einzelnen Stücke Story, die man so zwischendurch mal lesen kann, zusammensucht, weil irgendwie ist halt eine Umweltkatastrophe und diese vier Inseln sind das Letzte, was von der überfluteten Erde übrig ist und diese ganze Zeitreisegeschichte, dass immer nur ein Pilot zurück kann, das ist alles total interessant, aber es ist wirklich so, es fühlt sich an wie nur der Pitch einer richtig coolen Story. Und ich hätte mir auch echt gewünscht, dass da ein bisschen mehr wäre in der Hinsicht, aber ich kann auch nicht so richtig das als richtig großen Kritikpunkt ansetzen, weil das Spiel einfach viel zu gut ist.
Nee, ich finde, das funktioniert sogar auf diesem Klischee-Level deswegen auch ganz gut, weil es ist halt so ein Pixel-Style, wie so gesagt, so ein isometrischer. Und man erkennt halt sofort, wenn da ein Mech steht mit einer dicken Elektropeitsche, dann weiß ich sofort, was der kann. Ja, und wenn da ein großes Alien kommt, dann weiß ich, das hat keine Flügel, das kann ich ins Wasser schubsen. Und wenn dann halt ein fliegende, wespenartiges Viech ist, dann weiß ich, das hat eine große Reichweite und das brauche ich nicht ins Wasser zu schubsen. Und wenn dann ein ekliger Schleimblob kommt, dann weiß ich auch sofort, wenn ich auf den draufhaue, dann wird er sich teilen. Ja, dann entstehen da zwei Blobs. Also diese Tropes, diese klassischen Mechs versus Aliens Geschichten, die dienen halt dem Spiel auch, um sofort zu erkennen, was machen die Einheiten und was können die. Also man fühlt sich ja auch nie so, dass oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, dass die Einheit das kann, sondern wenn die halt vergiftet ist, dann ist die halt grün und wenn die explodiert, dann ist die halt irgendwie rot und hat ein Sternchen-Icon dran. Also das funktioniert halt auch auf dieser Ebene, weil es halt so ein mechanisches Rundenstrategiespiel ist, wahnsinnig gut.
Da macht es das Spiel auch sehr clever tatsächlich ein an diese ganze, es macht es auch sehr gut ein an diese Komplexität heranzuführen, weil wenn wir das jetzt alles so aufzählen, wir sind jetzt 20 Stunden drin und haben irgendwie total viele Möglichkeiten schon gesehen, das kann wahrscheinlich so ein bisschen überfordernd klingen, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr zugängliches Spiel, weil man muss ja diese, es gibt diese vier Inseln und man kann sie später jederzeit alle anspringen direkt, aber am Anfang hast du halt diese sehr simplen Mechs nur und du musst die Inseln der Reihe nach spielen und die werden der Reihe nach
komplexer, würde ich sagen, oder?
Ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer, genau. Komplexer trifft es besser als schwieriger, mit ungewöhnlicheren Möglichkeiten. Am Anfang hast du, okay, ist eine grüne Insel und der Wald fängt an zu brennen, wenn da ein Geschoss einschlägt. Das ist relativ straightforward, aber später hat man diese Sachen wie Elektrostürme, Vulkanausbrüche und solche Sachen, die irgendwie ein bisschen nicht ganz so offensichtlich sind, wie was Feuer macht, aber da wird man halt so Stück für Stück rangeführt und das macht das Spiel auch ohne großes Tutorial. Es gibt ein kurzes Tutorial am Anfang, um die Steuerung zu erklären, aber sonst hat es das gar nicht nötig. Es führt dann wirklich so ganz sanft in diese Komplexität rein.
Was ich auch wahnsinnig gelungen finde, ist das Missionsdesign. Also man hat sehr viele unterschiedliche Arten von Missionen und vor allem die Bonusziele, die dann halt motivieren. Also das geht los, wie du gesagt hast, mit zerstöre alle Aliens und dann geht's halt weiter. Du hast dann auch Gebäude, also es sind immer so kleine Städte dargestellt mit so Häusern und Gebäuden. Da heißt es dann mal, beschütze die Fabrik oder achte drauf, dass nicht dreimal irgendwelche Kraftwerke angegriffen werden, weil man eben so ein übergreifendes, so eine übergreifende Energieleiste hat über alle Inseln hinweg und wenn die am Ende ist, hast du auch verloren. Ja. Aber es gibt dann auch so coole Sondermissionen, wo du dann so ein Terraforming-Element irgendwie drin hast und du kannst jede Runde einmal diese Einheit irgendwie aktivieren, um irgendwie Graslandschaft in Wüstenlandschaft zu verwandeln und kannst es dann auch strategisch einsetzen, um eben Aliens, die da rumstehen, irgendwie Schaden zuzuführen. Oder wie du schon gesagt hast, so ganz viele Hazards, wie sagt man da, also so hin, Vulkanausbruch oder ein großer Staudamm, wo dann auch mal eine Bonusmission ist, zerstöre den Staudamm. Das heißt, du musst dir dann genau überlegen, oder eine Flut kommt, ja, wann zerstöre ich diesen Staudamm, damit die irgendwie überschwemmt werden. Das ist total geil. Und gerade, weil es immer die gleichen Missionen sind auf der Insel, du hast so ein bisschen eine Wahl, du musst nicht immer alle machen auf einer Insel, kannst dann auch sagen, ich gehe jetzt eher auf diese Bonusmission, mache jetzt eher die schwierigere, da kriege ich irgendwie 3 Reputation, weil ich mir das zutraue, oder ich mache lieber die einfache. Dadurch, dass man die dann auch schon kennt und die Umgebung kennt, kann man sich noch mehr auf die Einheiten konzentrieren, die man jetzt mitgenommen hat. Das macht halt einen riesen Unterschied, ob du jetzt nur Einheiten dabei hast, die irgendwie andere Gegner rumschubsen können, wo du viel mehr mit der Umgebung arbeiten musst, als wenn du halt Leute hast, die direkt Schaden austeilen können, oder du gar keinen dabei hast, der irgendwie Fähigkeit X hat, du die aber dringend brauchst, damit der Zug nicht angegriffen wird und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist echt ein großer Vorteil, dass diese Missionen nicht zufällig generiert sind, was ja bei so einem Indie-Projekt, Roguelike, 8 auf 8 Felder, es wäre ja unglaublich naheliegend gewesen auch, und ich bin mir auch fast sicher, dass das im Laufe der Entwicklung sicherlich mal angedacht wurde, diese Level zufällig zu generieren, weil das wäre relativ simpel zu stricken.
Wobei man muss ja auch, es sind ja nicht exakt dieselben, also es gibt ja so ein Set an Terrains, auch für die gleichen Missionen, das sich ein bisschen unterscheidet, aber Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also, wäre es 100% procedural generated, dann wäre da wahrscheinlich irgendwann diese Mission, wo halt das Terrain im Weg steht oder irgendwas nicht funktioniert oder es keinen Sinn macht. Ja, aber das trägt auch auf jeden Fall dazu bei. Weil es ist auch, es ist ein Spiel, wo man dauernd verliert. Von, weiß nicht, 100 Runden gewinnt man vielleicht irgendwie 5 oder so. Aber das ist ja das Konzept und das ist trotzdem halt nie frustrierend, weil es halt auch eben immer fair ist. Und man hätte immer irgendwann die Chance gehabt, wenn man nicht vor 3 Runden den Fehler gemacht hätte, aber das merkt man in dem Moment auch, dass man vor 3 Runden halt einen Fehler gemacht hat.
Fair ist ein gutes Stichwort. Es ist wirklich sehr, sehr fair für ein Rundenstrategiespiel. Du hast eine Undo-Funktion, das heißt, du kannst immer, wenn du mit Einheiten gelaufen bist, bevor du den Angriff ausführst, kannst du jederzeit auch wieder zurücklaufen. Das heißt, man hat innerhalb des Spiels auch sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Du läufst mal mit der Einheit darüber, guckst, wie viel Schaden würde ich jetzt austeilen? Ich laufe nochmal zurück, Undo. Dann läufst du mit der Einheit, wenn ich die da rüber schubse oder wenn ich den Felsen da, Also das macht auch so viel Spaß bei diesem Spiel, diesen perfekten Zug immer rauszutüfteln und sich dann auch irgendwann eingestehen zu müssen, okay, ich glaube, das funktioniert nicht, ich muss einfach jetzt mich vielleicht da selber in den Weg stellen, um die Zivilisten zu schützen. Oder du musst abwägen, okay, ich krieg diese Einheit nicht kaputt, lasse ich lieber die Zivilisten draufgehen oder verliere ich meine Bonus-Sternchen-Mission? Was ist mir denn jetzt wichtiger, was ist mir lieber, was kann ich irgendwie später in den anderen Missionen wieder leichter herstellen und so weiter. Das ist unglaublich gut, weil es immer fair ist, weil es immer deine Entscheidung ist. Und es gibt ganz, ganz, ganz selten mal eine Situation, wo man das Gefühl hat, das kann ich ja gar nicht schaffen. Es ist mir wirklich 1 oder 2 Mal begegnet in der Situation, aber es lag dann halt oft auch daran, ich konnte nicht immer nachvollziehen, war das jetzt was ich hätte vor 3 Runden vielleicht irgendwie anders hätte machen müssen, oder ist es wirklich gerade einfach eine Situation, wo ich in der Übermacht stehe. Aber es passiert ganz selten, wirklich ganz, ganz selten. das ist unglaublich fair. Und du hast auch immer noch einmal pro Runde eine Möglichkeit, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann die Runde komplett resetten, weil es ja quasi so eine Zeitmaschinengeschichte ist, kannst du einmal resetten. Und es gibt auch einen Piloten, der das dann zweimal kann. Also wirklich Paradebeispiel, dass man sich nie wirklich so arg über das Spiel ärgert, weil das sind ja bei Roguelikes, hatte ich immer sehr starke Probleme damit früher, dass man eben immer wieder von vorne anfangen muss, aber das stört mich bei diesem Spiel null. Das ist so fair und eben auch, man hat immer das Gefühl, man hat was erreicht und man hat einen neuen Fortschritt.
Ja, ich glaube, das liegt, also sie machen das ja ein Stück weit auch mit ihrer ganzen, dieser Zeitreise-Story, dass das quasi, bei vielen dieser Roguelikes ist es ja so, man verliert halt irgendwie, weil es irgendwann zu schwer ist und dieses Schwierigsein ist irgendwie dann der Punkt von vielen dieser Spiele, dass man halt irgendwas überkommen muss. Aber das ist hier, finde ich, so gut auch von der Story und von der Mechanik eingebaut, dieses Daten immer wieder, dass das sich nie wie ein Verlieren anfühlt, sondern halt wie ein, es ist immer ein Schritt auf dem Weg zum wirklichen großen Sieg am Ende beim Endboss. Und das machen sie einfach komplett total gut in jedem Aspekt des Spiels. Und ich glaube, das ist auch was, weil ich oft bei diesen Roguelikes so ein bisschen abpralle von diesen Spielen, die ich immer wieder spielen muss, aber hier absolut nicht, weil einfach ich freue mich fast schon, wenn ich Game Over gehe, weil dann habe ich ja die Chance, am Anfang des Spiels mein Team zu verändern und irgendwie eine neue Strategie auszuprobieren. Und dann ist es fast schon, cool, ich habe verloren, jetzt kann ich was Neues ausprobieren. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Zeichen.
Und man kriegt ja immer irgendwas, also man schafft ja auf jeden Fall irgendwie eine Kleinigkeit, und wenn man eben nur eine neue Waffe entdeckt hat. Es ist nicht nur eben, dass man selber besser wird, weil man neue Strategien entdeckt, vielleicht auch mal im Endkampf dann gelernt hat, okay, darauf muss ich jetzt vielleicht eher achten oder einen neuen Feindtyp irgendwie einzuschätzen weiß. Man hat meistens eben auch eine neue Münze oder irgendwas freigeschaltet, um dann eine neue Squad zu haben und irgendwas Neues freizuschalten. Und das, finde ich, ist wirklich wahnsinnig gut gelungen. Also auch zu empfehlen für Leute, die halt von sich aus sonst sagen, wie ich früher, mit Roguelikes kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Also es ist deutlich angenehmer und fairer als zum Beispiel auch FTL. Da war die Progression schon auch hinter einer größeren Hürde versteckt.
FTL war auch gar nicht so, also falls es jetzt irgendwie so klingt, wir hypen jetzt nur als FTL-Fans das Spiel. Also ich war überhaupt nicht groß tatsächlich in FTL. Das war mir mal, ich fand's cool, aber es war mir zu hektisch, weil es ja dann doch irgendwie so ein Echtzeit-Element hatte. Und bei Into the Breach fühlt sich's halt wirklich, und auch das wieder so ein bisschen so dieser, wo mein Schachvergleich herkommt, das ist dieses, ich überlege mindestens genauso lange über meine Züge, wie ich sie ja wirklich ausführe. Also von der Zeit, die eine Runde dauert, bin ich die Hälfte am wirklich konzentriert am Nachdenken, wie ich jetzt am cleversten irgendwie diese Monster zurückschlage. Und das nimmt ein bisschen diesen unangenehmen Zeitdruck, den ich bei vielen Roguelikes verspüre, dass ich halt irgendwie gerade bei Echtzeitspielen, dass man dann irgendwie die ganze Zeit den Gegnern ausweichen muss. Und hier ist es ja, im Endeffekt geht es eher darum, dass man schnell genug die Gegner halt vernichten muss. Also dass man eigentlich immer in der Offensive ist. Und dieses Spiel würde mich wirklich fertig machen, wenn es auf dem Handy oder auf der Switch wäre.
Du, das kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, momentan nur für den PC auf Steam und auf GOG zu haben. Ich glaube, bei GOG gab es sogar noch FTL dazu, aber da bin ich ganz bei dir. Auch wenn man gesagt hat, FTL war jetzt nicht so meins, die Spiele unterscheiden sich schon sehr. Also eben, es ist ein ganz anderes Genre. FTL war da viel stressiger, aber natürlich kann man Into the Breach nicht nennen, ohne FTL zu nennen. Das gehört da schon ein bisschen so dazu, aber ich finde es wirklich besser. Und vor allem eben auch für Leute, die wirklich von sich aus sagen, ja, sowas wie XCOM, sowas wie Rundenstrategie mag ich, die sollten da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Es ist, wie gesagt, eins der frühen Highlights dieses Jahr, nach Celeste wahrscheinlich schon der zweite Indie-Knaller. Und ich würde sogar wirklich dieses Indie wegstreichen, weil ich bin mir relativ sicher, dass es am Ende des Jahres auch bei vielen noch in Erinnerung sein wird, trotz dass es so früh rauskam.
Modern Classic.
Ich bin sehr gespannt, wie es sich verkaufen wird, weil FTL ist halt als dieser ganz frühen Indie-Spiele, das dann auch in tausenden Bundles war, also wahrscheinlich hat jeder irgendwie FTL, das hat sich ja fast 3 Millionen Mal, glaube ich, allein auf dem PC irgendwie verkauft. Bin ich sehr gespannt, wie Into the Breach sich durchsetzen kann, weil verdient hätte es einen größeren Mainstream-Erfolg meines Erachtens, und wenn ich mein direktes Umfeld anschaue, was halt irgendwie diese Gaming-Filterblase ist. Da kommt es auf jeden Fall auch sehr gut an und die Reviews sind alle sehr gut. Deshalb bin ich hoffe ich, dass sich diese 4 Jahre, die sie da in dieses Spiel gesteckt haben, wirklich auch für die Entwickler auszahlen, weil wenn das ihre Entwicklung ist von FTL zu Into the Breach, dann bin ich sehr gespannt, was ihr drittes Spiel sein wird.
Absolut, ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Hammer. Wunderbar. Also der einzige Grund, dieses Spiel nicht zu kaufen momentan, kostet 15 Euro um den Dreh rum, ist, dass man sagt, man wartet auf die Switch-Version oder auf die Handy-Version oder iPad-Version. Das wäre für mich der einzig legitime Grund zu sagen, ich kaufe es noch nicht, weil selbst auf alten Laptop-Möhren läuft dieses Spiel, glaube ich, problemlos. Das hat irgendwie 300 MB zum Installieren und braucht auch keine schicke Grafikkarte. Es hat ja keine, es ist ja ein statisches Spiel, wenn man so will. Hat halt nicht mal irgendwelche großen Animationen, ein Pixelspiel. Also das läuft auch auf euren alten Laptops wunderbar. Und von daher geht raus und spielt Into the Breach. Und wenn ihr Fragen habt, wir haben bei uns auf dem Discord, wird sich fleißig ausgetauscht im Indie-Channel. Wir müssen wahrscheinlich einen Breach-Channel gründen. Also wenn ihr Fragen habt, Daniel und ich sind dort auf jeden Fall anzutreffen. Da gibt es wirklich sehr viel zu besprechen und sehr viel sich auszutauschen. Dann viel Spaß mit diesem Spiel. Wenn ihr auch nur ansatzweise so viel Spaß hattet wie wir beide, dann habt ihr eine gute Zeit vor euch. Es ist wirklich eine ganz, ganz dicke Empfehlung. 120% von uns, oder? Wir lieben ja Zahlenwertungen, Daniel.
Mindestens, ja.
Wir hören uns demnächst wieder, Daniel. Dich findet man bei lostlevels.de und natürlich bei uns auf dem Discord als Sofakissen. Bis morgen. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.